Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nicolas Frey und heute wieder mit mir dabei. Robert, grüße dich.
Hallo, ja, so schnell kann das auch wieder sein, ne?
So schnell und immer wieder schön mit dir eine Folge aufzunehmen und vor allem nach dem Feedback zur letzten Folge die Maske ablegen, muss ich echt nochmal vielen Dank sagen an das reiche Feedback, das ich bekommen habe und sogar physisches Feedback, denn ich hatte tatsächlich von einer Hörerin Marcus Aurelius Meditations im Briefkasten und habe mich natürlich riesig gefreut. Und jetzt haben wir auch ein Beispiel für stoische Literatur, das wir das letzte Mal nicht genannt haben. Also ich bin froh, habe jetzt meine Abendlektüre und darum, wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Wir versuchen Stück für Stück besser zu werden und das werdet ihr auch hoffentlich in der Qualität dieser Folge merken. Aber wie gesagt, es ist ein langer Prozess. Darum, heute geht es bei uns um den Arbeitsmarkt und vor allem, was die KI da für Auswirkungen zurzeit produziert. Und die sind ja in aller Munde und viele haben ja damals auch mit ChatGPT gestartet und sind dann von den ganzen Public Large Language Modellen, dazu kann Robert gleich noch ein bisschen Grundlagen erklären, was es damit auf sich hat, natürlich jetzt voll in der neuen AI-Welt drinnen und bauen teilweise natürlich ihren Tagesablauf auch darauf auf. Heißt, nutzen eben Chatbots, nutzen teilweise schon AI-Agenten, also Agentensysteme, die dann etwas autonomer agieren und einfach Probleme lösen helfen. Aber dazu gleich mehr, weil wir wollen jetzt erstmal so den Einstieg finden, was es für Gründe auch dahinter gibt, warum man vielleicht ein Large Language Model nutzt und so weiter und was es auch bedeutet für unsere junge Generation, für unsere bestehende Arbeitswelt und die Auswirkungen auf uns alle. Ja, also Robert, vielleicht magst du noch mal ganz kurz, wir hatten es im Vorgespräch ja schon thematisiert, dass die Fachbegriffe natürlich immer manchmal ein bisschen komplex und herausfordernd sind. Vielleicht magst du noch mal einfach erklären, was es so mit LLMs und ChatGPT, was so dahinter steht.
Der ganz einfache Einstieg in LLM in 100 Sekunden, ja. Ich meine, der Begriff künstliche Intelligenz ist schon deutlich älter, als seitdem es ChatGPT gibt. Ist schon über 100 Jahre alt. Zumindest die Idee davon, das mathematische Modell davon. Damals gab es aber noch nicht die Rechner dafür, die das Ganze berechnen konnten. Und man hatte eben so mathematisch schon das erste Modell. Okay, wie kann ich so Neuronen, die bei uns im Gehirn arbeiten, technisch nachbilden? Und dann hatten wir viele verschiedene Epochen schon in den letzten 80 Jahren, in denen verschiedene neuronale Netzwerke gebaut worden sind. Man erinnert sich vielleicht noch so, dass Google mal so einen Schachroboter gebaut hat, der den Schachweltmeister und den Go-Weltmeister besiegt haben. Das waren neuronale Netze. Und 2016 ungefähr, also jetzt auch schon 10 Jahre her, kam Google mit einem Sprachmodell um die Ecke, einem Transformer-Modell, mit dem es möglich war, natürliche Sprache zu verarbeiten und darauf zu trainieren, dass ein Computer unsere natürliche Sprache versteht. Es ist ja bis dahin immer der Unterschied gewesen, ganz am Anfang noch mit Lochkarten, dann Programmiersprachen und alles, dass wir eine extra Sprache hatten, um mit Maschinen zu reden. Und durch dieses Transformer-Modell, dann eben Large Language Model, kurz LLM genannt, kann eben eine Maschine ansatzweise zumindest verstehen, je nach Trainingsdatensatz, was wir sagen, was wir wollen und dann auch damit uns antworten.
Das heißt, in ChatGPT hast du jetzt schon mal das T erklärt, oder? Das T ganz hinten, Transformer.
Das ist GPT. Das GPT ist GPT. Der General... P weiß ich gerade leider gar nicht mehr.
Finden wir
heraus. Transformer, genau. Also das steckt da tatsächlich schon drin. Ja. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, hat ihren Namen auch daher, dass sie das Ganze erstmal offen gestartet haben. Also ChatGPT 1 und 2 gibt es, gab es auf jeden Fall auch komplett Open Source, konnte man sich viele, viele Jahre lokal ausführen, hat aber niemanden interessiert, weil das war einfach nicht das Erlebnis, was man sich erhofft hat, ja. Kein Vergleich zu heute. Und mit dem Modell 3.5 hat dann ChatGPT als Plattform damals November 22 gestartet. Und das hat so ein bisschen den Stein eben für Large Language Models und wo wir heute stehen damit
gebracht. Wie du gerade gesagt hast, erst so ein bisschen Spielzeug und dann ging es Richtung stille Produktivitätsverschiebung. Und man sieht halt jetzt, es gibt Use Cases, wo das echt Mehrwerte schafft. Und du als Programmierer, da kommen wir gleich noch drauf. Du hast es ja gesehen, das ist ja hochspannend, wie sich das jetzt wirklich von vor GPT oder ChatGPT bis jetzt zu Richtung Agenten hin bewegt. Und du hast ja auch selbst schon eine Menge Erfahrung gesammelt. Da kannst du gleich nochmal einiges dazu sagen. Aber nochmal kurz zum GPT. Also es heißt Generative Pre-trained Transformer, also generativer, vortrainierter Transformierer. So, okay. Genau. Und jetzt, wo stehen wir jetzt, Robert? Was ist nach ChatGPT 3.5 gekommen?
Genau. Natürlich ganz viele neue Versionen von ChatGPT. Aktuell sind wir bei ChatGPT bei 5.6. Es kamen Konkurrenzunternehmen wie Anthropic, die Claude angeboten haben. Wir haben natürlich auch bei uns in Europa gibt es zum Beispiel Mistral als europäischer Vorreiter für KI, genauso wie chinesische Modelle. Und neben vielen Unternehmen, die das Ganze dann eben als mit ihrem Pricing-Modell, als API oder als Chatbot auf ihrer Webseite anbieten, sind daneben auch Open-Source-Modelle rausgekommen. Vielleicht auch etwas angetrieben durch chinesische Modelle wie DeepSeek und andere, die gezeigt haben, okay, wir können diese Leistung annähernd auch schaffen, wenn wir bestimmte Architekturen in diesem Transformer ein bisschen ändern, ein bisschen anpassen und optimieren. Ja, also es gibt verschiedene Benchmarks, also verschiedene Spielplätze und Versuchsreihen, wo man das vergleichen kann miteinander. Da gibt es auch ganz viele Studien, die das jeden Monat wiederholen, um zu schauen, wer hat das beste Modell, wer ist am weitesten voran und auch für was. Ja, es gibt Modelle, die sind super, um Texte zu generieren für irgendwie, sagen wir mal, Hochzeitsreden. Ja, die müssen sympathisch sein, da muss irgendein Bezug mit einfließen. Die sind eben für Textgenerierung sehr gut. Es gibt welche, die sind für Coding ziemlich gut, also alles, was so Programmiersprachen angeht. Es gibt Vision-Modelle, die aus Bildern Informationen extrahieren können. Es gibt Modelle, die sind für Bilder generieren auch da und sind da ein bisschen verteilt. Und eben über diese Benchmarks kann ich dann sehen, wie gut sind die, kann sie halbwegs gut miteinander vergleichen. Und dann sehen wir halt, okay, jetzt bei so vielen Coding-Challenges ist halt ChatGPT und Claude sind so bei 85-86% und ein Open-Source-Modell, ja, das ich mir selber hosten kann, ist bei 83-84%.
Ja, super. Also das ist wirklich nur noch ein einstelliger Prozentbereich, aber ja, hier plus minus, wie du schon gesagt hast, es gibt spezielle Modelle, die Aufgaben besonders gut können und andere halt eben nicht. Und wenn ich die Tokens in das werf, das für was nicht geeignet ist, dann mache ich es eh falsch. Und aber da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir dann vielleicht über Agentensysteme und Multiagenten sprechen. Vielleicht jetzt mal so diese Zeitreise, die jetzt du gerade schön Revue passieren hast lassen. Jetzt sind wir in 2026 und sehen an heiße Artikeln wie von 2025, also hier Developer Jobs under AI Pressure. Ja, so, also die Junior-Stellen sinken und das gewaltig um 54%. Also es werden weniger Juniors eingestellt und Seniors hingegen nicht ganz so wenig weniger, also 15% irgendwo. Also es ist schon ein krasser Unterschied. Und das sind wir eigentlich jetzt angekommen. Also diese Auswirkung, diese Technologie, diese Explosion an, in Anführungsstrichen, Intelligenz, ja, also das sei dahingestellt, also an Vorhersagen zu Lösungen, wir hatten es gerade schon gesagt, spezialisierte Modelle, das hat jetzt natürlich auf den Arbeitsmarkt, also speziell bei Entwicklern natürlich gravierende Auswirkungen und auch Implikationen für die Zukunft. Da kommen wir gleich drauf. Aber natürlich auch, man muss die Kirche im Dorf lassen, es gibt eine Menge Jobs, die sind im Moment noch nicht davon so betroffen. Vor allem die sehr menschennahe sind wie Pflegeberufe oder das Handwerk, wo man eben noch nicht diesen Digitalisierungsgrad hat und auch noch nicht diese Qualität in der Automatisierung hinbekommt. Aber wir wissen natürlich auch, die Roboter stehen vor der Tür und die kommen auch früher oder später. Also warten wir da mal ab, aber trotzdem Kirche im Dorf lassen. So, jetzt aber bei dem Punkt, wo es wirklich einen Impact hat, Den Artikel packe ich noch in die Shownotes und auch den Artikel generell, was die Unternehmen erwarten. Ja, was jetzt auch mit den Löhnen vielleicht passiert in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, packe ich auch noch rein. Aber mich interessiert jetzt, Robert, aus deiner Erfahrung, wie siehst du das in der Realität? Wie steht es um unsere Juniors?
Schwierig, um das mal ganz kurz zu sagen. Also ich bin sehr froh, ich habe meinen Abschluss Mitte 22 noch fertig bekommen. Das heißt, ich kann sagen, ich habe meine ganze Arbeit ohne KI geschrieben, wohl aber über das Thema künstliche Intelligenz, was auch wieder selbstironisch ist. Und man merkt schon deutlich, wenn man jetzt in Bewerbungsgesprächen eben auf der anderen Seite sitzt und dann auch mitbewerten muss, okay, wer sitzt uns gegenüber, welches Wissen wird mitgebracht, wie können wir im Team integrieren, dass schon immer auch die Frage ist, okay, wie viel dürfen wir erwarten? Und ich glaube, die Frage, die gab es auch schon vorher, aber sie ist deutlich schwieriger geworden einzuschätzen. Also was noch so vor 2-3 Jahren mit, ja, es gibt KI, aber sobald du halt so einen Lebenslauf zum KI-Generierten liest, da hast du halt gemerkt, ja, das klingt jetzt schon sehr generiert. Und das ist heutzutage kaum mehr zu unterscheiden. Es ist ja eher andersrum, dass wenn man es von Hand schreibt, ja, wenn man auch auf LinkedIn guckt, die Tipps für, wie sieht dein Text nicht KI-generiert aus? Ja, du musst mittlerweile Rechtschreibfehler einbauen. Du brauchst Kommata-Fehler, Groß-Kleinschreibung muss irgendwo falsch sein, sonst glauben die Leute, das wäre KI-generiert. Ja. Und das ist ein wahnsinniges Problem, weil entweder machst du es korrekt und die Leute sagen, ja, okay, das hat ja die KI geschrieben. Oder du sagst, okay, du baust Fehler ein und dann zweifeln die Leute ja auch, okay, war die Person jetzt nicht fähig, korrekt Deutsch zu sprechen oder anderes.
Das heißt, du sprichst jetzt gerade über den Bewerbungsprozess. Auch dort merkt man natürlich die Auswirkungen. Das ist jetzt die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die Unternehmen, die Leute einstellen, weil die stellen ja nicht mehr so viele ein, die schreiben nicht mehr so viel aus. Das heißt, irgendwie müssen die Aufgaben ja jetzt anders erledigt worden sein. Und wie macht man das dann als Softwareunternehmen? Wo setzt man denn dann die KI ein, anstatt einem Junior-Entwickler? Also wo wird er dann ersetzt?
Sagen wir, die große Hoffnung ist das Versprechen dieser großen Unternehmen von OpenAI, Anthropic und anderen, oder auch Google mit Gemini, wir wollen ja niemanden außen vor lassen, dass durch KI bei Entwicklern eben dieses 10-mal mehr Produktivität rauskommt, weil jetzt ist die KI da und die kann Code schreiben noch und nöcher. Also dass man sagt, okay, ich brauche jetzt nur noch einen Entwickler statt 10 in einem Team, der jetzt nur dem Agenten sagt, was brauchen wir, und dann schreibt die KI den ganzen Text, der Human in the Loop schaut noch drüber, funktioniert's, tut's, ist es entsprechend den Anforderungen und setzt einen Haken hinten dran. Und das geht aktuell noch nicht ganz auf. Es wird immer mal wieder gezeigt, okay, es ist immer die Frage, wenn man es richtig macht, kann man damit gut skalieren, aber bei weitem nicht mit diesen 10-mal so fest, so schnell. Eher doppelt so schnell, damit würde ich mitgehen. Mhm. Aber nicht, dass man Leute damit ersetzt. Eher, dass man sagt, okay, wir kommen auch mit weniger Leuten klar, können aber ein größeres Feld damit erschließen. Ja, können nochmal mehr Tests schreiben. Wir können nochmal über unsere Dokumentation drüber lesen. Ist die korrekt? Ist unsere Implementierung korrekt? Dass man mehr Zeit wieder dadurch auch frei hat, zu investieren, besser zu sein.
Wenn man jetzt als Unternehmen diesen Schritt geht und eher die Juniors runterfährt, sage ich jetzt mal, die Seniors behält und versucht mehr zu automatisieren, mehr Produktivität. Was bedeutet das für die Zukunft aus deiner Sicht?
Schätzungsweise in 10 bis 15 Jahren spätestens wird es zu Problemen kommen, dass wir in Unternehmen Seniors brauchen und keine haben, weil wir die Juniors nie haben lernen lassen. Das ist auch für mich eine harte Erkenntnis gewesen, nachdem ich dann auch viel ausprobiert habe und experimentiert habe und viel Large Language Model verschiedenste genutzt habe, experimentiert habe und selber merken musste, oh hoppala, dadurch, dass ich jetzt das Generieren habe lassen, habe ich gar nicht mehr das Verständnis für das, was geschrieben ist. Und das ist was, das würde mir total fehlen. Mit der Zeit kommt man auch wieder rein. Man muss sich halt ransetzen und sagen, okay, ich muss das verstehen. Aber das geht, wenn ich das in dem Sinne, im Vergleich jetzt zum LLM, von Hand geschrieben habe, deutlich besser, weil das einfach Lerntheorie des Menschen ist. Was ich selber mache und mit meinen Händen, mit allen meinen Sinnen erfasse, kann ich besser lernen, verstehen und auch im Kopf behalten. Und das ist was, was mit Large Language Models schlimmer wird, dass Code nicht mehr verstanden wird, dass gesagt wird, ach, das ist so viel Code, der generiert wird, ich lese den gar nicht mehr richtig durch. Ja. Und das wird ein Problem, dass wir dann keine Juniors haben, die genügend Erfahrung sammeln konnten damit.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich höre die Podcast-Folge als Junior, dann denke ich mir jetzt, ja super, macht ja eh alles keinen Sinn mehr. Robert, du machst dir da bestimmt Gedanken, wie kann man sich weiterbilden und was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also wenn du jetzt nochmal in der Situation wärst und deine Arbeit nicht vor dieser Revolution zu dem Thema geschrieben hättest, sondern jetzt mitten in diesem Strudel drin wärst, wie würdest du dich da differenzieren? Was wären so die Punkte, die dir wieder Hoffnung geben? Oder ist alles gar nicht so schlimm?
Das ist ja Ansichtssache. Ich würde sagen, es ist nicht so extrem schlimm, dass jetzt die Welt dadurch untergeht. Ja, Energieverbrauch, Wasserverbrauch vielleicht schon, aber dafür können wir ja Open-Source-Modelle lokal bei uns nutzen. Die sind deutlich effizienter, was das angeht.
Ja.
Als Junior, beziehungsweise wenn ich jetzt frisch meine Ausbildung fertig habe, mein Studium, auch während dem Studium und während der Ausbildung, immer neugierig bleiben, schauen, was kann ich machen, was kann ich vor allem selber machen, auch selber mal ein System schreiben, selber mal gucken, was kann man denn überhaupt damit machen. Vielleicht, wie es vor 50 Jahren auch schon war, ein Praktikum machen, nicht bezahltes, um Arbeitserfahrung zu sammeln. Und darauf schaut man ja eher. Nicht mehr auf die Ausbildung, das ist mittlerweile ein deutlich geringerer Punkt an vielen Stellen,
ja,
als tatsächlich die Erfahrung, die man mitbringt. Weil es zeigt sich, dass die Universitäten, Hochschulen, Ausbildungszentren doch so unterschiedliche Auffassungen haben, was wichtig ist, welches die Fokuspunkte sind. Und man letzten Endes die Person im Unternehmen eh anlernen muss an das, was baut man überhaupt, wie macht man das. Ja.
Ja, also mehr Projekterfahrung, weniger Hochschulbildung alleine. Wie du schon gesagt hast, ich glaube im Vorgespräch hatten wir es auch gesagt, die Hochschulabsolventen, die kriegen auch nicht ist auch keine Garantie mehr, einen Job zu bekommen. Ne? Deswegen, jetzt kommen wir vielleicht zu diesem Open-Source-Thema. Also so das Ganze, was relativ frei verfügbar ist und man das auf seiner eigenen Hardware, wie zu Eingangs schon angedeutet, betreiben kann. Was kann man denn da so machen, Robert? Du hast ja eine Menge rumexperimentiert. Vielleicht kannst du so ein paar Use-Cases oder aus deinem Labor so ein paar Erkenntnisse transportieren.
Ja, wie man sich das so vorstellt, bei mir als ITler habe ich natürlich verschiedenste Rechner und Computer in meinem Wohnzimmer stehen. Und das Schöne ist, damit kann man auch sehr viel Unterschiedliches ausprobieren. Ja, ich habe einen Linux-Rechner, da sind RTX 4070 drin, mehrere. Das heißt, da kann man größere Modelle laufen lassen. Ich habe dann, weil das einfach für mich auch so ein Punkt ist, an jedem Rechner und an jedem System auch Stromzähler und sowas mit dabei, um einfach zu vergleichen. Für die Effizienz bei solchen Systemen spielt auch der Energieverbrauch bei mir eine Rolle. Und deshalb bin ich tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so groß auf meinem Multi-GPU-System, weil wir Modelle haben, die wahnsinnig gut auf kleinen Rechnern laufen. Und aktuell bin ich viel mit meinem MacBook auch unterwegs. Das ist ein MacBook Pro, hat nur 8 GB RAM. Ja, und das ist ja der geteilte RAM bei Apple. Das Schöne ist aber, diese Apple Silicon Prozessoren können da sehr gut damit umgehen. Man eben über dieses Dateien hin und her kopieren, das spart man sich dann zwischen RAM und GPU.
Ja.
Und was ich jedem auch gerade, weil wir es hatten, experimentieren, neugierig sein, empfehlen kann, wo kann man mal damit anfangen? Das ist zum Beispiel Llama.cpp, ist ein Open-Source-Programm, baut auf GChef auf. Und damit kann man lokal Modelle hosten. Das ist erstmal so das Base-Layer, mit dem man alles verknüpft.
Das heißt, ich habe dann mein Chatbot sozusagen zu
Hause,
der halt Habe ich dann auch in dem Fall Internetzugriff oder sind das erstmal nur Daten in dem trainierten
Modell? Also Llama CPP ist erstmal nur das System, in dem mein Modell läuft. Das heißt, ich brauche einmal Llama CPP, ich brauche auf der anderen Seite auch ein Modell. Da ist die Auswahl riesig. Hugging Face ist da so die Anlaufstelle. Da gibt es ja alle Modelle so ungefähr zum Runterladen. Man muss schauen, was passt auf den Rechner zu dem, was man sucht. Ja. Also eben mit meinen 8 GB RAM hier auf meinem MacBook werde ich keinen 192 Billionen Parameter Modell laufen lassen können. Das ist absolut unrealistisch. Ja. Das ist auch gar nicht das Ziel. Es gibt mittlerweile eben zum Beispiel die Bonsai-Modelle, bin ich großer Fan von. Ich habe das Bonsai 8B-Modell bei mir laufen, also mit 8 Billionen Parametern in einer 1-Bit-Auflösung. Und das braucht ungefähr 1,3, 1,4 Gigabyte an RAM. Das ist extrem wenig. Dafür, dass das Modell, mit dem habe ich dann auch meinen Chat lokal, ich brauche kein Internet dafür, das ist ganz cool. Ich kann komplett offline mit meinem Chatbot reden und auch meine Daten sind ja sicher damit, weil die nicht auf irgendeinen anderen Server, vielleicht noch nach Übersee oder über eine große Mauer fliegen, sondern die Daten und meine Gespräche bleiben auch absolut souverän, transparent und Daten DSGVO-konform bei mir auf meinem Rechner.
Gut, ich glaube, auf dem MacBook ist das Ganze dann auch sehr kostenneutral oder ist ja fast nicht messbar, wenn ich mir überlege, auf Höchstleistung verbraucht das Silicon irgendwie 10 Watt. Ist es so? Das merke ich halt nicht.
10 Watt aber trotzdem würde ich, glaube ich, nicht mitgeben. Also ich kann auch die Lüfter von meinem MacBook zum Glühen bringen. So ist es nicht. Also deswegen kann auch manchmal die Tastatur dann nicht mehr verwenden, weil sie etwas zu warm ist, aber vielleicht hilft es fürs Tee kochen. Aber durch die Apple Silicon für 90-95% der Use Cases, die man hat, reicht das völlig aus und man kann, ich habe nebenbei Browser und alles weitere offen, mein Coding Agent, der noch parallel läuft, dann bei mir auf dem Rechner, der noch durch mein Repo durchgeht und Bugfixes löst. Das funktioniert.
Sehr gut. Das heißt, du nutzt es für die persönliche Produktivität und auch zum Programmieren, wie du gerade gesagt hast. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über die Chatbots gesprochen und du hast gerade schon nochmal den Begriff Agents in den Mund genommen. Wir haben so ein bisschen auch gesagt, da gehen wir nochmal kurz drauf ein. Also Agents sind dann die Mitarbeiter, kann man so sagen, die das Ziel dann selbstständig verfolgen. Du hast hier, schau dir das Repo an, fix den Code, mach alles proper, dass es halt ohne einen Error durchläuft, so nach dem Motto. Kann man so sagen? Ungefähr? Oder wie würdest du beschreiben, so ein Agent?
Ja, doch, kann man, denke ich, so mitgehen. Ich sehe LLMs oder die Agents immer gerne als kleine Azubis, weil das ungefähr den Wissensstand auch widerspiegelt. Eben mit dem Basiswissen, das da ist, was ich so erwarten darf im zweiten, dritten Lehrjahr. Das heißt, ich darf nicht erwarten, das ist jetzt ein Senior, der alles für mich schreibt. Ich muss klar beschreiben können, was will ich haben, wo muss es geändert werden und auch so ein Basisregelset mit, wo darf überhaupt was geändert werden, wie darf er arbeiten und so weiter. Also so ein bisschen, wie ich eben Azubis in der Ausbildung an die Hand nehme und sie an ein Projekt ranführe, genau das gleiche Modell wende ich einfach bei meinen Agents an, beziehungsweise bei meinem einen Agent, wenn wir jetzt beim Single Agent Use Case sind, der dann eben so ein kleines Memory-File bekommt, da hat er seine Gedanken und seine Regeln mit drin, das ist nicht groß, maximal 80 Zeilen, ist bei mir immer so die Regel, was drin sein darf. Und genau, und dann kann der im Hintergrund arbeiten, eben bei mir, auch lokal, das ist wunderbar. Es gibt auch viele Agents, die ja Claude und Codex von unseren zwei größten Unternehmen aktuell, die dann eben über die API, über den Server das Ganze berechnen machen und dann bei einem lokal auf dem Rechner das Ganze schreiben. Die haben natürlich mehr Rechenleistung dahinter, sind in manchen Stellen, würde ich sagen, auch intelligenter. Die Frage ist, brauche ich einen intelligenten Azubi oder brauche ich einen Azubi, der meine Arbeiten gut macht? Ja, weil wenn ein intelligenter Azubi immer meinen Code umschreibt, dann geht mir das auch irgendwann auf die Nerven. Das hatte ich auch schon.
Ja. Genau. Also gut, da muss man differenzieren bei den Agents. Also hat auch immer dann passendes Modell natürlich für die Aufgaben. Und der Trend geht ja dann so Richtung digitales Team. Ich habe mehrere Agents, die miteinander auch kommunizieren und ihre eigenen Stärken mitbringen. Und die schließe ich zusammen. Und ich habe letztens auch gelesen, dass so ein Agent, Multi-Agent-System eben dann auch mit weniger Tokens bessere Ergebnisse liefert, als würde man jetzt nur einen einzelnen Agent befeuern. Also da jetzt geben sich Synergien anscheinend. Also es ist wohl die Zukunft, dass es in die Richtung geht. Das hört man auch, sage ich mal, so aus dem Feld. Würdest du das bestätigen, Robert? Geht es in die Richtung für manche Use Cases?
Es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob Token die richtige Einheit zu messen sind, weil Token sind eben das Modell für die Preisabrechnung und natürlich Token pro Sekunde, wie schnell kann ich Text generieren? Wobei man da auch ganz klar, wenn man in die Politik schaut, nur weil jemand sehr schnell reden kann, kommt da nicht gerade das Richtige dabei raus. Und genauso bei Large Language Models, also meine gerade lokalen sind jetzt nicht ultra schnell. Ich lasse sie länger laufen, länger nachdenken in diesem Sinne. Und dann kommen da auch gute Sachen dabei raus. Und das funktioniert ziemlich gut. Dadurch, dass ich aufteilen kann, ich habe einen, der ist für Analyse zuständig, Fehlersuche, schreibt dann darüber einen Bericht. Der andere ist dafür da, der ist richtig gut für Coden eben vortrainiert. Der nimmt dann diesen Bug-Report und macht dann eben die ganzen Code-Änderungen sauber und ordentlich. Und dann gibt es vielleicht noch einen Tester, der ist besonders gut im Testschreiben. Der guckt sich nicht an, wie ist es im Code geschrieben, sondern wie soll es funktionieren, schreibt Tests und meldet dann zurück, hier und da funktioniert es. Und durch diese Spezialisierung, wie in einem ganz normalen Team auch, kann ich Stärken und Schwächen wunderbar optimieren und miteinander Synergien bilden.
Super. Also mir gefällt vor allem der Aspekt mit der Souveränität, dass du da echt weder Kosten noch Mühen gescheut hast, das Ganze mal zu Hause abzubilden und damit natürlich auch einen tollen Ansatz bietest, jetzt auch für die Hörer, was man sich darunter vorstellen kann. Weil oft reden immer Leute darüber, aber man versteht es nicht. Ich habe es verstanden, Robert, was du da machst. Und wenn es da mal Fragen gibt, dann kann man sich doch bestimmt mal an dich wenden und vielleicht den einen oder anderen Tipp erhaschen oder wie man jetzt als Entwickler vielleicht, der gerade keinen Job hat, vielleicht da doch den einen oder anderen Tipp abholt, oder?
Auf jeden Fall. Bin über Mastodon, LinkedIn und diese ganzen anderen Social Media, die rumschwirren, erreichbar. E-Mail ist natürlich auch immer super. Man kann auf meiner Webseite auch alles finden, auch meine ganzen Vorträge. Vorträge gibt es ja demnächst auch wieder auf der Hackerkiste, habe ich gehört.
Absolut, ja. Schaut unbedingt mal bei Robert auf der Homepage vorbei. Ich habe gesehen, du machst auch viel Kunst, Fotografie, korrekt?
Fotografie, ja, genau.
Ich erinnere mich, muss mal wieder drauf gucken. Deine Bilder haben mir sehr gut gefallen. Daher nicht, also hier, Robert, der nicht Multi-Agent, Multitalent, ja. Nicht nur Software, sondern auch drumherum, was eben den Menschen ausmacht. Und
bleibt neugierig.
Ja, bleibt neugierig, genau. Das ist es, das sind die Auswirkungen. Also es verändert sich. Es wird digitaler in manchen Bereichen, wo halt jetzt eben, sage ich mal, die Effizienzvorteile generiert werden. Das Jobbild verändert sich ein bisschen. Man sollte AI fluent werden, wie man so sagt. Man sollte verstehen, was da passiert. Darum ist das Ganze, vielleicht sind Buzzwords und eine Menge theoretisches Gerede heute in der Folge gewesen. Aber es ist doch wichtig, weil auch die Berufe immer mehr natürlich in die Richtung gehen und das eine extra Qualifikation ist, die man braucht, um da auch, sage ich mal, sich weiterzuentwickeln können. Wie du auch gesagt hast, persönliche Produktivität, aber auch man kann die Tools natürlich nutzen, auch in Berufen, die nicht digitalisiert sind, um dort Lösungen zu finden. Und ich kenne genug Leute, die 20 Jahre in der Branche leben und sich ständig über dasselbe aufregen. Hey, nutzt doch die Tools mal und findet eine Lösung. Findet Lösungen für die Probleme, dann ist uns allen irgendwie geholfen. Vielleicht ist das jetzt der Call to Action. Ich mache das schon den ganzen Tag. Ich suche den ganzen Tag Lösungen für Probleme. Also nicht nur mit ChatGPT oder irgendwelchen Large Language Models, sondern mit meinem Hirn in der Regel. Aber genau. Gut, Robert, vielen, vielen Dank für deinen tollen Background zum Thema Large Language Modelle. Und ich denke, da kommt einiges noch die nächste Zeit. Und vielleicht noch so ein kurzer Teaser. Wir haben ja jetzt hier auch wieder den Podcast so ein bisschen in geregelte Bahnen gebracht. Darum seht ihr auch anhand der Historie, das war jetzt eine Folge nicht jedes Jahr eine, sondern es kommen wieder mehr. Genau. Und nicht immer nur der Robert und der Nikolas, sondern es kommen auch wieder neue Gäste und altbekannte Gäste da. Stay tuned, wie man so schön sagt. Genau. An der Stelle Vielen Dank, dass du auch wieder dabei warst. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns gern ein Abo oder ein Like, eine Bewertung oder gerne auch einen LinkedIn-Kommentar da. Und wir sehen uns oder wir hören uns in dem Fall beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.